Das ist Hacker News Daily, ein Podcast von Bree. Ich bin Nena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um eine synthetische Zelle, die erstmals einen vollständigen Lebenszyklus durchläuft, um Fable 5, das als Cloud-Integration zurückkommt, und um Sony, das 551 gekaufte Filme aus Nutzerbibliotheken löscht.
Zum ersten Mal ist es gelungen, eine synthetische Zelle komplett von Grund auf zu bauen, die nicht nur wächst, sondern sich auch selbst teilt.
Das klingt nach einem echten Durchbruch. Bisher konnten künstliche Zellen ja oft nur wachsen oder sich teilen, aber nicht beides in einem stabilen Zyklus.
Genau darum geht es. Das Projekt heißt SpootCell, die erste synthetische Zelle mit einem vollständigen Zellzyklus.
Was bedeutet das konkret? Dass eine Zelle, deren gesamtes Erbgut im Labor entworfen wurde, jetzt wirklich lebt?
Im Prinzip ja. Die Forscher haben eine Minimalzelle konstruiert, die nur die allernötigsten Gene besitzt. Und diese Zelle durchläuft jetzt einen normalen Kreislauf aus Wachstum, DNA-Vervielfältigung und kontrollierter Teilung.
Das Spannende ist, dass es nicht einfach nur eine Kopie einer natürlichen Zelle ist. Die genetische Grundlage wurde komplett am Computer entworfen und dann im Labor zusammengesetzt.
Dadurch verstehen wir erstmals genauer, welche Gene unverzichtbar sind und welche man weglassen kann. Konkret heißt das, wir könnten in Zukunft maßgeschneiderte Zellen entwerfen, die Medikamente produzieren oder Umweltgifte abbauen.
Gleichzeitig wirft das natürlich große ethische Fragen auf, wenn wir Leben so gezielt konstruieren können.
Eine Rückkehr, mit der kaum jemand gerechnet hat. Fable 5, das interaktive Storytelling-Tool von ehemaligen Meta-Entwicklern, ist wieder da.
Genau. Und das Besondere, es ist aktuell nur über einen sogenannten Cloudable 5 Promotional Access verfügbar. Dahinter steckt mehr als nur ein einfacher Relaunch.
Fable 5 war ursprünglich ein pixelartiges Demo, das KI-generierte Animationsserien ermöglichte. Jetzt taucht der Name plötzlich in Verbindung mit Cloud wieder auf.
Der Zugang läuft über einen Promo-Link, der direkt an Anthropics Modell gekoppelt ist. Es sieht so aus, als würde Cloud die gesamte Geschichte und Dialoglogik steuern.
Also kein eigenständiges Tool mehr, sondern eine Native Cloud-Integration für interaktive Geschichten.
Genau das deutet die Zugangsbeschreibung an. Du interagierst mit der Erzählung und Cloud generiert in Echtzeit die Konsequenzen, visuell und textuell.
Das wäre ein Sprung von der alten Pixel-Engine hin zu einem hybriden System. Die Frage ist, wird daraus ein echtes Produkt oder bleibt es eine Tech-Demo?
Da liegt der Haken. Es gibt noch keine offizielle Produktseite, nur diesen experimentellen Zugang. Anthropic testet offenbar, wie stark das Storytelling-Modul bei Nutzern ankommt.
Also ein Werbegimmick oder ein ernsthafter Testballon. Wer es ausprobieren will, kommt jedenfalls nur über diesen Cloud-Promo-Zugang rein.
Und genau das macht es spannend. Wenn die direkte Modellintegration hält, was die Demo verspricht, könnte das ein neuer Verwendungszweck für große Sprachmodelle sein.
Ein Vorgeschmack darauf, wie KI künftig unser Entertainment personalisiert. Du hast dir einen Film auf der PlayStation gekauft, echtes Geld bezahlt und dann verschwindet er einfach aus deiner Bibliothek?
Genau das ist im Sony-Ökosystem passiert. 551 Filme von Discovery werden gelöscht, obwohl die Nutzer Lizenzen dafür erworben haben.
Das ist kein Streaming-Abo, das jederzeit wechseln kann. Das sind Einzelkäufe, die laut Anbieter für immer abrufbar sein sollten.
Eine bestehende Vereinbarung zwischen Sony und dem Rechteinhaber ist ausgelaufen. Also wurden die Titel unwiderruflich aus den Konten entfernt, ohne Entschädigung.
Es wirft eine unbequeme Frage auf. Besitzt man digitale Ware überhaupt oder mietet man nur eine befristete Erlaubnis?
Und der digitale Besitz gerät noch von einer zweiten Seite unter Druck. Sony stellt nämlich die Produktion physischer Datenträger ein.
Für neue Spiele ab Januar 2028?
Ja, dann endet die kommerzielle Pressung von Blu-rays bei Sony. Entwickler können nur noch über Drittanbieter kleine Diskauflagen ordern.
Schon wieder ein Apple-Datenschutz-Feature, das nicht ganz dicht hält. Diesmal geht es um Hide My Email, die Funktion, mit der man bei Apps und Webseiten eine zufällige Weiterleitungsadresse nutzt, statt die echte preiszugeben. Forscher haben eine Schwachstelle gefunden, über die sich die echte iCloud-Adresse trotzdem aufdecken lässt.
Das ist kein theoretisches Problem. Der Fehler steckte im Zusammenspiel mit Apples eigenem Mail-Client. Sobald jemand auf eine versteckte Adresse geantwortet hat, konnte unter Umständen die echte Absenderadresse im Klartext übertragen werden.
Also nicht ein Leck beim Anbieter selbst, sondern eine Fehlkonfiguration im lokalen Mail-Protokoll. Das macht es für Nutzer schwer zu erkennen. Man sieht die Weiterleitung und denkt, alles läuft privat.
Und die konkrete Folge: Wer sich auf diese Anonymisierung verlassen hat, etwa für Login-Dienste oder sensible Anmeldungen, war womöglich doch identifizierbar.
Apple hat den Fehler inzwischen behoben, aber das Muster bleibt. Privacy-Features sind nur so stark wie ihre Implementierung im Alltagseinsatz. Beim nächsten Thema wird's technisch und überraschend konkret. Es geht um IPFS, das Interplanetary File System, also ein dezentrales Netzwerk zum Speichern und Teilen von Daten.
Ich erinnere mich, IPFS ist quasi ein verteiltes Dateisystem, bei dem Inhalte über ihre kryptografischen Hashes adressiert werden, statt über einen zentralen Server. Ein Riesenvorteil, aber es war doch oft langsam beim Publizieren, oder?
Genau das ist der Punkt. Ein Team hat jetzt einen Weg gefunden, den Publishing-Prozess um das Zehnfache zu beschleunigen. Der Clou: Sie verzichten auf klassische Datenbanken und setzen auf eine neue Indexstruktur.
Also statt einer SQL oder Key-Value-DB etwas wie eine eigene Engine, wie haben Sie das gelöst?
Sie verwenden Flat-Buffers, ein extrem effizientes Binärformat, und legen die Metadaten direkt im Dateisystem des Knotens ab. Anfragen werden in C++ mit dem ASIO-Framework asynchron verarbeitet. Das umgeht den Overhead einer separaten Datenbank komplett.
Die konkrete Konsequenz: Statt 800 Millisekunden für eine Inhaltsanfrage dauert es jetzt nur noch 80. für Entwickler, die dezentrale Apps bauen. Ist das ein massiver Sprung bei der Nutzererfahrung?
Kennst du Zeckcode? Ein neues Kommandozeilentool, das direkt mit Cloud Code konkurriert, entwickelt vom Team hinter dem chinesischen KI-Modell GLM.
Noch nicht im Detail. Was genau soll es besser machen als Cloud Code?
Es geht vor allem um Zugang und Kosten. Zeckcode ist als Open-Source-Lösung angekündigt und zielt darauf ab, die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern zu reduzieren.
Das ist ein klarer Vorteil. Wenn der Code öffentlich ist, können Teams ihn an ihre eigenen Systeme anpassen und müssen keine Lizenzgebühren zahlen.
Genau, und es zeigt eine interessante Verschiebung. Der Hersteller von GLM, einem großen Sprachmodell, baut jetzt das konkurrierende Werkzeug für Entwickler, statt nur die KI selbst bereitzustellen.
Die Konsequenz ist also nicht nur ein weiterer Code-Assistent, sondern dass große KI-Labore aus China zunehmend direkt die Entwicklerinfrastruktur übernehmen wollen.
Wer Linux auf Apple Silicon Macs nutzt, musste beim Audio-Encoding bisher oft Kompromisse eingehen. Jetzt tut sich gleich an zwei Fronten etwas.
Beides hängt sogar direkt zusammen, oder?
Genau, Asahi Linux 7. Januar bringt für M1 und M2 Macs wichtige Treiber-Updates, unter anderem besseres Audio-Output. Und fast zeitgleich erscheint FFmpeg 9. Januar mit einem neuen nativen AAC-Encoder.
Der neue Encoder heißt AAC-AET und gilt als die bislang beste freie Option für Apple Silicon. Er nutzt die Hardwarebeschleunigung der Chips und liefert hörbar bessere Qualität als der alte native Encoder.
Der praktische Effekt: Wer Audio unter Asahi transkodiert, bekommt auf einmal professionelle Ergebnisse ohne proprietäre Workarounds.
Das macht die Kombination aus Hauptsystem und Medienworkflows auf diesen Rechnern deutlich alltagstauglicher, vor allem wenn man vollständig auf offene Software setzen will.
Ein Open-Source-Projekt auf Hacker News hat es diese Woche auf über 300 Punkte geschafft. Und es ist keine neue KI, sondern eine Physik-Engine. Box 3D, worum geht es da genau?
Eine schlanke C++-Bibliothek für Starrkörpersimulation. Der Clou: Sie lässt sich einfach in eigene Projekte einbinden, ohne dass man ein ganzes Framework mitschleppen muss.
Und passend dazu tauchte ein zweiter Thread auf mit der Frage: Was muss man eigentlich lernen, um heute Grafikprogrammierer zu werden?
Die Antwort aus der Community führt genau in diese Richtung. Wer mit solchen Engines arbeitet, braucht solides lineare Algebra-Wissen und muss verstehen, wie Rendering-Pipelines unter der Haube ticken, Vulkan, Shader, Speicherverwaltung.
Der Einstieg über eine überschaubare Physik-Engine wie Box 3D kann also ein konkreter Lernpfad sein. Nicht nur Theorie, sondern direkt anfassbare Simulation. Wir schließen auf dem japanischen Arbeitsmarkt, wo Nintendo ein selten klares Zeichen setzt.
Das ist wirklich eine Schlagzeile wert? Eine Gehaltsanpassung bei einem Spielekonzern? Das klingt erstmal nach Standardmeldung.
Nicht in Japan. Nintendo hat die Grundgehälter aller Mitarbeiter um 10% erhöht.
Und das in einer Wirtschaft, die seit Jahren mit sinkenden Reallöhnen kämpft. Das ist ein deutliches Signal gegen den Trend.
Nintendos Signal ist klar: In einem Markt, in dem Reallöhne seit Jahren stagnieren, setzt das Unternehmen eine konkrete 10%ige Erhöhung durch, und das für alle Mitarbeiter.
Damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Hacker News Daily, hier bei Bree.